The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 6. Juni. Fast überall auf der Welt müssen die Regierungschefs um ihre Wiederwahl fürchten. In Washington.
The world is united in our support for Ukraine and our determination.
In London.
In recent weeks and months, we have seen a shocking increase in extremist disruption and criminality.
In Paris.
Ce projet, je veux le porter avec force pour les années qui viennent.
Und in Berlin ja sowieso.
Ich will auch gerne den Stier bei den Hörnern packen.
Ja, aber der Stier bzw. der Wähler ist auf der Flucht und lässt sich eben nicht mehr so einfach packen. Die Gründe für den oft drastischen Popularitätsverlust der eben gehörten Herren, die sind keineswegs landesspezifisch, sie sind vielmehr klassenspezifisch. Denn kaum im Regierungsamt angekommen, umgeben sich die Staats- und Regierungschefs mit einer Armada von Demoskopen, Styleberatern, Kommunikationsexperten und politischen Maskenbildnern aller Couleur, die sie dann in Windeseile von jenen Menschen entfremden, die sie eben noch gewählt und früher auch mal gemocht haben. In Amerika hat man einige dieser Todsünden des Regierungspolitikers mittlerweile ausführlich analysiert und auch mit entsprechenden Etiketten belegt. Als da wäre an vorderster Stelle der sogenannte Elitism, also die Sucht, zur Elite gehören zu wollen und das auch jedem zu zeigen. Die Versuchung ist halt sehr groß, das Regierungsamt samt all seiner Statussymbole für die eigene Inszenierung zu nutzen. Und plötzlich trifft man den Kanzler einer Arbeiterpartei ständig vor der Kulisse von edlen Schlössern. Nicht mehr im Hochofen, bei ThyssenKrupp, auch nicht auf dem Berliner Großmarkt, bei den Frauen oder bei den Hafenarbeitern trifft man diesen Olaf Scholz, sondern jetzt posiert er am liebsten mit wichtigen Staatsgästen auf den Stufen von Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Regierung. Da geht es ja auch so schön harmonisch zu.
Wir einigen uns immer.
So wie man sich eben auch auf den Ausbau des Bundeskanzleramts geeinigt hat, was heißt der Ausbau, Verdoppelung der Quadratmeter. Zahl groß, größer, Größenwahn, 800 Millionen, der Steuerzahler wird das bezahlen müssen. Der Meister der imperialen Darbietung aber residiert nicht in Berlin, sondern in Paris. Der ehemalige Sozialist und spätere Investmentbanker Emmanuel Macron. Wie einst der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Hält Macron große Reden. Aber große Reden nie an die kleinen Leute, sondern an die Historiker adressiert. Er will jetzt nicht geliebt, er will jetzt verehrt werden.
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande. Es lebe Europa. Vive l'Europe.
Sein Sehnsuchtsort ist nicht mehr das Arbeiterviertel von Paris, sondern das Geschichtsbuch. Naja, zu einer weiteren Entfremdung des Wahlvolkes neben diesem Elitism führt auch die Kunstsprache der Politiker. Die meisten glauben, dass sie ihre alte, oft erdige, zuweilen sogar deftige, derbe Sprache im hohen Staatsamte abwerfen müssen. Es kommt zu einer geheimnisvollen Transformation, die ja im Kopf des Beteiligten beginnt. Der Politiker im Regierungsamte will jetzt nicht mehr Raupe, er will jetzt Schmetterling sein. Also verpuppt er sich. Olaf Scholz ist der Prototyp des Technokraten, der Sprache als Unterscheidungsmerkmal und damit zur Verschleierung seiner wahren Absichten benutzt. Er will gar nicht verstanden, schon gar nicht dechiffriert werden. Er will verwirren. Manchmal.
Diese Investitionsprämie wird es in den Jahren 22 und 23 möglich machen, einen Anteil der Kosten der im jeweiligen Jahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens vom steuerlichen Gewinn abzuziehen. Und zusätzlich werden diese Wirtschaftsgüter entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Aha, nur ab und zu, wenn seine Berater ihm wieder einflüstern, er müsse doch mal Volkstümlichkeit zeigen, da entwickelt er dann diese merkwürdige Kinder- oder Comicsprache, deren Künstlichkeit vom Publikum natürlich sofort durchschaut wird.
Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Bums.
Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
Man ist berührt, aber eher peinlich berührt. Die Infantilisierung und damit die Banalisierung von Politik kann eben auch eine Sprachbarriere darstellen. Aber das Schlimmste, was Politiker machen können, um den Kontakt zum Wahlvolk zu verlieren, ist dieses ständige, englisches Wort, overpromising.
Ich will, dass wir wieder mindestens 400.000 neue Wohnungen pro Jahr schaffen, davon 100.000 im sozialen Wohnungsbau. Es gibt ja den schönen Spruch, an den Taten sollt ihr sie messen.
Der Hit dieser Bundesregierung heißt nicht atemlos durch die Nacht, sondern tatenlos durch die Legislaturperiode. Und deshalb wird bald auch eine andere Scheibe aufgelegt. Also Fazit. Die nächsten Wahlen dürften dem demokratischen Feudalismus vielerorts eine schmerzhafte Lektion erteilen. Kein einzelner Politiker, auch keine Partei, können auf Dauer Sprache und politische Agenda gegen die Mehrheitsgesellschaft durchsetzen. Oder anders gesagt, viele der heutigen Regierungschefs haben sich das Grab, in das sie bei der nächsten Wahl plumpsen werden, selbst geschaufelt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Paul Ronsheimer ist Deutschlands bekanntester Kriegsreporter. Wie er die ukrainische Front erlebt und ob der Krieg überhaupt noch zu gewinnen ist, das jetzt gleich.
Wenn der Westen so weitermacht wie jetzt, dann wird man diesen Krieg verlieren.
Anne Schwedt in New York kennt die aktuellsten Zahlen des Sportbekleidungsriesen Lululemon. Und ein Inder hat sich auf seinem Dach den amerikanischen Traum erfüllt. Na ja, und dann erzählen wir noch die Geschichte der EM in Deutschland, denn da gibt's jetzt für die Fans einen ganz besonderen und auch einen sehr nützlichen Service. Der europäische Krieg an der russisch-ukrainischen Grenze tobt immer weiter. Über 210.000 Gebäude wurden bisher zerstört durch russische Soldaten. Das zeigt eine Analyse der New York Times, die sie anhand von Satellitenbildern erstellt hat. Darunter über 100 Krankenhäuser, über 100 religiöse Stätten wie Kirchen, Kloster, Moscheen und, tja, besonders bedauerlich, 700 Schulen und Universitätsgebäude. Einer, der dieses Zerstörungswerk nicht nur aus den Statistiken kennt, sondern der es sieht, erlebt und darüber berichtet. Das ist Paul Ronsheimer. Er ist der Vize-Chefredakteur der Bild-Zeitung. Er ist die meiste Zeit des Jahres als Kriegsreporter im Einsatz, früher in Jugoslawien, Afghanistan, jetzt auch in Gaza, aber vor allem immer wieder in der Ukraine. Sein Frontbericht folgt genau jetzt. Wir sollten ihm gut zuhören. Los geht's.
Hallo Gabor.
Paul, du warst ja wie kein anderer in der Ukraine immer wieder dort unterwegs. Wann zum letzten Mal eigentlich?
Ich bin gerade am Wochenende wiedergekommen aus der Region Kharkiv, also die umkämpfte Region und dort, wo es die großen Debatten gab um die Frage der Waffen, die dort eingesetzt werden, nämlich an der Grenze beziehungsweise in Russland. Und das hat auch meinen Besuch da geprägt.
Erzähl uns was aus dieser Stadt. Die sieht sehr zerstört aus auf den Bildern, die wir gesehen haben. Die Stimmung in dieser Stadt, was ist da los?
Die Stimmung in dieser Stadt war geprägt von diesem grausamen Angriff auf den Baumarkt. Ich stand davor, wenige Stunden nachdem es den Angriff mit russischen Gleitbomben gab. Das ist ja dieses Riesenproblem für die Ukrainer, dass sie aus der Luft bombardiert werden dort von russischen Flugzeugen. Ich habe dort junge Kinder gesehen, ein 8-Jähriger, der seine DNA abgleichen musste, weil sein toter Vater nicht mehr zu erkennen war. Also über fast 20 tote Zivilisten, unzählige Verletzte. Und in Kharkiv, anders als zum Beispiel in Kiew, wissen die Menschen, dass es einen jederzeit treffen kann. Denn die Stadt ist nahe der russischen Grenze, nur 30, 40 Kilometer. Und deswegen können die Russen sie mit Raketen, mit Drohnen und vor allem mit Leitbomben massiv angreifen. Es trifft eben immer wieder auch Zivilisten.
Wie groß ist die Stadt eigentlich und wie viel davon ist überhaupt noch Stadt zu nennen? Wie viel ist zerstört?
Die Stadt hat 1,5 Millionen Einwohner. Die Stadt selbst ist einigermaßen intakt, kann man sagen. Also wenn du da reinfahren würdest, du würdest jetzt nicht überall Zerstörung sehen, aber du siehst eben einzelne Häuser, einzelne Hochhäuser, die bombardiert wurden. Und der Krieg selbst an der Front, der verläuft an den Grenzen der Stadt, also in der Region Kharkiv. Und das ist der Bereich, wo die Russen eine Offensive versucht haben und auch einzelne Dörfer eingenommen haben, also nahe der russischen Grenze. Ich war dort in Stellungen, die nur 2 Kilometer von der Grenze selbst entfernt waren.
Und wie schützt du dich da? Was trägst du für Klamotten, Helm? Wie schützt man sich als Kriegsreporter oder gehst du jedes Mal all in?
Nein, man schützt sich natürlich einerseits durch die Planung, also man organisiert so etwas sehr im Detail, spricht mit Kollegen, spricht mit Beratern, spricht darüber, welcher Weg der richtige ist. Dann trage ich Schutzhelm natürlich, eine Schutzweste. Aber, so ehrlich muss man sein, das hilft dir wenig, wenn die Russen zum Beispiel mit einer Gleitbombe die Stellung angreifen würden, denn da ist man dann kaum geschützt. Ich bin in der Nacht reingefahren, in einem Humvee, in einem gepanzerten Humvee mit ukrainischen Soldaten und meinem Team. Da trifft man sich dann, wenn die Sonne untergeht und man eben nicht so sehr gesehen werden kann von russischen Soldaten. Die größte Gefahr liegt bei Drohnenangriffen. Deswegen fährt man dann teilweise ohne Licht in diesem Humvee durch diese zerstörte Landschaft beziehungsweise dort durch Wälder. Und dann kommt man in einer Stellung an, in meinem Fall eine Drohneneinheit, die von dieser Stellung, wo ich war, russische Ziele angegriffen haben. Dort musste ich dann sehr im Dunkeln mit diesen Soldaten verharren, weil überall, wenn man Licht gibt, zum Beispiel das Handy leuchtet, einen verraten kann.
Und das heißt, schläfst du dann da auch im Schützengraben? Wie darf ich mir das vorstellen? Hast du ein Feldbett oder machst du durch?
Man macht dort durch, so kann man das nennen, denn diese Einheit, mit der ich unterwegs war, die arbeitet, ja, so muss man das nennen, es ist ja ihre Arbeit, wobei die Männer, die dort waren, eigentlich ein Landwirt, ein Schauspieler und ein Kaffeemanager waren noch bis vor 4 Monaten. Jetzt steuern sie dort die Drohnen, eine ganz kleine Einheit, so ist auch der Krieg teilweise, was diese Drohnen angeht. Die machen von ungefähr 8 Uhr am Abend bis 5 Uhr am Morgen und dann geht es aus dieser Stellung zurück mit dem Humvee. Ihnen geht es vor allem darum, nicht entdeckt zu werden, denn wenn sie entdeckt werden, dann ist die Gefahr groß, dass die Russen diese Stellung sofort zerstören. Das ist ihnen schon mehrfach passiert. Einer ist dabei umgekommen, aber bislang hatten sie an der Stellung, wo ich war, noch Glück.
Was kann man als Kriegsreporter an sinnlichen Eindrücken vor Ort gewinnen und wie pass pro toto ist das für das Gesamtbild? Kann man aus einer einzelnen Stellung Ableitung auf den Kriegsverlauf, auf die Motivation, auf das Geschehen insgesamt werfen oder sind das immer nur Schlaglichter?
Ich denke schon, dass es einem sehr hilft, das einzuordnen. Dafür muss man bei verschiedenen Einheiten sein, auch an verschiedenen Orten. Ich bin auch wieder im Donbass, also noch weiter im Osten oder in der Region Saporischschja. Da habe ich sehr unterschiedliche Eindrücke wahrgenommen. Das war auch jetzt so. Ich merke immer wieder, Gabor, dass es einen großen Spalt in der Gesellschaft gibt zwischen denen, die kämpfen, also die 800.000 ungefähr, die in der Armee sind und diejenigen, die nicht kämpfen, die entweder hier sind, auch in Deutschland oder in Kiew, wo das Leben einigermaßen weitergeht, die Bars geöffnet sind, die Restaurants geöffnet sind. Das merkt man dort, dass die zunehmend an der Front frustriert sind darüber, dass sie auch nicht ausgewechselt werden nach über 2,5 Jahren teilweise, dass sie dort immer weiter kämpfen müssen. Das ist das eine. Das andere ist, du merkst schon, wie sich eine Front entwickelt und auch die Stimmung entwickelt, wenn du länger dort bist. In Kharkiv war es so, dass die Russen am Vormarsch waren. Das hat auch diese Einheit gespürt. Aber dass sie zumindest von dem großen Vormarsch, also dem Durchmarsch durch die Dörfer erstmal stoppen konnten und jetzt versuchen, einzelne russische Ziele auch wieder anzugreifen.
Selenskyj fordert ja die ganze Zeit mehr Waffen und bessere Waffen und auch, ich sag mal, etwas treffsichere Geschichten mit Blick auf die russische Versorgungslinie hinter der Grenze. Deutschland liefert immer, aber irgendwie immer sehr zögerlich. Wie schauen die Menschen auf dich als Deutschen? Wirst du verantwortlich gemacht für diese Zögerlichkeit, die der Bundeskanzler als Besonnenheit bezeichnet?
Das ist am Anfang passiert des Krieges, dass wenn man Deutsch gesprochen hat, also rund um die Zeit, als Kiew verteidigt wurde, dass man fast Anfeindungen erlebt hat dort. Das ist jetzt anders. Die Leute verstehen schon, dass wir Luftverteidigung liefern, dass wir anderes geliefert haben, dass wir nicht mehr so drauf sind, sage ich mal, wie am Anfang des Krieges. Aber sie haben sehr ungläubig auf diese Debatte geschaut, wo man jetzt in Russland angreifen darf oder nicht. Die Soldaten haben gesagt, wir stehen in den Stellungen außerhalb Kharkiv-Stadt und wir sehen so ungefähr, wie diese Raketen und die Drohnen über unsere Köpfe fliegen. Und wir dürfen die Flugfelder, wo sie die abschießen und die Soldaten, die dort hinter der Grenze stehen, mit diesen westlichen Waffen, vor allem HIMARS-Raketen, nicht angreifen. Das ist doch verrückt. Das waren die Tage, als das noch nicht entschieden war. Also diese Debatte haben die Soldaten sehr ungläubig verfolgt, wie auch schon die anderen Debatten in den Jahren zuvor, was man denn wann liefern dürfe. Da haben sie kein Verständnis für, weil ihnen natürlich auch die Zeit davonrennt.
Aber jetzt dürfen sie ja, der Bundeskanzler hat, nachdem der US-Präsident voranmarschiert ist, sein Herz über die Hürde geworfen und jetzt dürfen diese Waffen auch russisches Territorium treffen. Ist das eine Entscheidung, denkst du, die den Kriegsverlauf verändern, positiv für die Ukraine verändern kann?
Es wird den Kriegsverlauf momentan verändern, das spürt man bereits. Also mit HIMARS wurden dort bereits Ziele angegriffen. Es ist erstmal wichtig für die Ukrainer, dass die Russen dort nicht weiterkommen in Kharkiv, also dass diese Offensive fehlschlägt. Ob das den Krieg entscheidend verändert, da bin ich skeptisch, denn die Ukrainer haben zwei Probleme. Erstens nicht genügend westliche Waffen weiterhin und zweitens fehlt es ihnen massiv auch an Personal. Sie haben das Problem, dass sie eine 1200 Kilometer lange Front haben und da müssen sie immer Nachschub, auch personell haben. Und Gabor, eins darf man nicht vergessen, der frühere Oberbefehlshaber Saluschny hat gefordert, dass er 500.000 weitere Soldaten braucht, das war vor einem halben Jahr. Die hat der neue Oberbefehlshaber auch nicht bekommen. Und da läuft die Ukraine auf ein großes Problem zu.
Aber ist der Krieg deiner Ansicht nach, du hast viele andere Kriege auch schon gesehen, ist der für den Westen noch zu gewinnen?
Wenn der Westen so weitermacht wie jetzt, dann wird man diesen Krieg verlieren, auf kurz oder lang. Davon gehe ich aus, denn die Russen sind einfach entschiedener in ihrer Kriegswirtschaft, in ihrer Kriegsproduktion. Und das ist ein grausames Wort, der Abnutzungskrieg. Aber auch wenn die Russen, wenn die russische Armee dort nur langsam vorankommt oder wenige Dörfer erobert, sie haben immer wieder ein bisschen zurückgewonnen. Und dann kann man sagen, ja, die Russen machen diesen Fehler, jenen Fehler. Aber wenn wir davon ausgehen würden, dass dieser Krieg noch Jahre weiter ginge, dann muss man sagen, haben die Russen große Chancen, noch mehr zu erobern, wenn diese Probleme, die die Ukraine hat, nicht gelöst werden. Und das ist vor allem dauerhafter Nachschub ohne große Debatten, sondern eine groß unterstützte ukrainische Armee. Das ist jetzt kurzzeitig gelöst, das Problem, aber eben nicht mittel- bis langfristig.
Paul, dann bedanke ich mich für dieses, ja, wenn auch etwas düstere Update in dieser Situation und vielen Dank für deine tapfere Arbeit als Kriegsreporter.
Dankeschön, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es neueste Zahlen. Anne Schwedt analysiert sie jetzt gleich für uns. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York.
Guten Morgen, Gabor.
Lululemon stellt Bekleidung her und hat neueste Zahlen veröffentlicht. Sag, wie läuft's bei dem Unternehmen?
Ja, okay, würde ich sagen. Lululemon konnte mit seinen Quartalszahlen zwar die Erwartungen der Analysten übertreffen, der Ausblick ist aber eher zurückhaltend ausgefallen. Die Verkäufe konnten im abgelaufenen Quartal um 10% gesteigert werden. Mit Blick auf die doch eher zurückhaltenden Kunden ist aber der Ausblick sehr vorsichtig gewählt. Trotzdem kündigte Lululemon an, zusätzlich $1 Milliarde in sein Aktienrückkaufprogramm zu stecken. Vor allem das internationale Geschäft läuft gut, das US-Geschäft dagegen eher vergleichsweise schleppend. Da gab es ein Wachstum von 3%. Das lag im abgelaufenen Quartal auch teilweise daran, dass Lululemon häufig nicht die richtigen Größen und Farben vorrätig hatte, was zu Verkaufsverlusten führte. Die Lululemon-Führung versprach aber Besserung, was das betrifft, im laufenden Quartal. Aktuell ist die Aktie ja seit Jahresanfang um 40% im Minus. Als die Zahlen aber rauskamen, stieg die Aktie nachbörslich um 10%.
Und dann, Anne, gibt's ja in Nordamerika das Unternehmen Dollar Tree, das in tausenden Filialen billige Waren für $1 anbietet. Sag uns, profitiert diese Kette eigentlich von der hohen Inflation und dem daraus ausgelösten Sparzwang der Amerikaner?
Ja, das könnte man meinen, Gabor, aber nicht so richtig. Die Menschen können inzwischen bei so Läden wie Walmart mit Großpackungen billiger einkaufen als bei so kleinen Dingen im Ein-Dollar-Laden. Mit den aktuellen Quartalszahlen konnten die Erwartungen der Analysten bei Dollar Tree zwar getroffen werden, die Verkäufe konnten um 1,7% gesteigert werden, aber im ersten Quartal wurden auch 500 Filialen geschlossen. Insgesamt sollen 1000 Läden zumachen, um das doch sehr angeschlagene Business wieder rumzureißen. Was Dollar Tree jetzt auch überlegt, ist, seine Lebensmittelmarke Family Dollar zu verkaufen. Dollar Tree hatte Family Dollar in 2015 für fast 9 Milliarden Dollar gekauft, aber die Konkurrenz Dollar General ist doch zu stark. Family Dollar macht im abgelaufenen Quartal nur ein Wachstum von 0,1%. Der Verkauf soll unter anderem von JP Morgan abgewickelt werden. Es gibt aber noch keine genaue Timeline, also mal gucken, ob das überhaupt klappt. Die Anleger waren aber nicht so glücklich damit. Die Dollar Tree Aktie schloss mit einem Minus von 4,9%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich für die bevorstehenden heißen Sommertage die meisten Menschen nicht ausreichend vor der Sonne schützen. Und nun steht auch noch die Europameisterschaft vor der Tür. Zwar werden die Fans mit erfrischenden Getränken, ich glaube, schon ausreichend versorgt sein. Doch während sie in den Rängen stehen und ihre Mannschaft anfeuern, werden sie unter der hohen und vielleicht im Sommer auch erhöhten Sonneneinstrahlung leiden. Und vielleicht werden sie auch leiden und es gar nicht merken. Ein Glück, denkt da aber jemand beim Bundesamt für Strahlenschutz mit, für die, die nicht selbst denken. Und es wird für die Fans gesorgt werden. Und zwar in Sachen UV-Schutz rund um die Stadien. Da, wo die Spiele ausgetragen werden, sollen nämlich kostenfreie Sonnencreme-Spendegeräte aufgestellt werden. Da kann man dann ganz fix die Sonnencreme auf die Hand sich pumpen und damit eincremen. Was für eine geniale Idee. Good day, sunshine. Good day,
sunshine. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass offenbar nichts die Bewunderung und Liebe eines ganz bestimmten Mannes aus Indien zu den USA erschüttern kann. Nicht einmal eine eiskalte Abfuhr. Der besagte Mann aus dem indischen Bundesstaat Punjab, der hatte nämlich einen Antrag auf ein US-Visum gestellt. Dieses wurde ihm abgelehnt. Doch statt Trübsal zu blasen, wurde der Mann einfach aktiv und brachte ein Stück seines American Dream einfach zu sich nach Hause. Er errichtete nämlich eine beeindruckende Nachbildung. Ein kleines Ebenbild. Klein, mannshoch, immerhin. Die Statue of Liberty, die Freiheitsstatue. Und er stellte sie auf sein Dach. Als eine Hommage an das Land seiner Träume, das ihn abgewiesen hat, aber ja immer noch für seinen Traum steht. Diese Freiheitsstatue, menschengroß wie gesagt, die nun majestätisch über sein Viertel ragt, ist zu einer lokalen Sensation geworden. Das will doch jeder sehen. Jetzt fehlt doch eigentlich nur noch, dass erstens die USA ihre Entscheidung revidieren, der Mann meint's doch ernst, und zweitens, dass vielleicht einfach Bruce Springsteen persönlich mal in Indien vorbeischaut und dem Mann die Hand reicht, der aus seiner Sicht doch alles richtig gemacht hat, nur im falschen Land geboren ist. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle aus diesem Studio meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir gewogen, ich grüße Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.